SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Hallo und herzlich willkommen beim SharePoint Podcast. Heute mit dem dritten Teil unserer Audiomitschnitte vom SharePoint Community Camp, was vom 24. bis 25.04.2008 in Berlin stattgefunden hat. Das Thema lautet heute Performance-Optimierungen von Serverfarmen und der Referent ist Björn Schneider von der ITAX. Ich sag mal wieder viel Spaß und interessante 60 Minuten.
Okay, letztes Thema für heute. In meinen Augen sehr, sehr spannend. Performance-Optimierung von SharePoint-Farmen. Was kann man alles tun? Und das besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das erste Mal Kapazitätsplanung. Man sollte sich erstmal bewusst sein, wie groß muss meine Infrastruktur überhaupt sein, um das, was sie da machen soll, abdecken zu können. Und das zweite ist dann die eigentliche Performance-Optimierung, also bestehende Farmen. Wie kann ich es noch schneller machen? Wie kann ich überhaupt erstmal Engpässe analysieren? Und wo lohnt es sich zu investieren? CPU, Festplatte, Speicher und so weiter. Das Thema hatte ich vorhin schon, nämlich der Speicherplatzbedarf für einen SQL-Server. Das heißt, ich überlege mir, was will ich machen mit meinem SharePoint und dann, wie viele Daten werden da ungefähr anfallen. Abgesehen von der Konfigurationsdatenbank, die jetzt nicht allzu groß wird, auch nicht in großen Farmen, interessieren mich natürlich die Content- und die Suchdatenbanken, die größer werden können. Fangen wir mal an. Files liegen im SQL-Server als Blob, das heißt 1,2 bis 1,5-fache der Originalgröße der Datei, verbrauchen Sie im SQL-Server. Kosten habe ich vorhin schon mal erwähnt, die sind damit höher als bei File-Servern. SLAs beachten, Content-Datenbanken von größer 50 Gig sind schwer wiederherzustellen. Wenn Sie das haben, dass Sie auf einer Web-Applikation solche großen Content-Datenbanken haben, dann nehmen Sie mehr als eine. Nehmen Sie 4, 5, 6 Content-Datenbanken und weisen die einer Web-Applikation zu. Bei der Gelegenheit lohnt es sich auch zum Beispiel die MySites zu trennen von dem eigentlichen Unternehmensportal. Ja? Oder vielleicht Teamsites oder sowas zu trennen. Das bedeutet dann immer unterschiedliche URLs, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Nicht? Wenn Sie http://mysites/username haben, das ist ja auch okay. Gut.
Wenn Sie mehrere Content-Datenbanken hinzufügen, wie verteilt er die dann?
Der nimmt pro Site-Collection eine Content-Datenbank. Also immer, wenn Sie eine neue Site-Collection machen, nimmt er eine Content-Datenbank, wenn Sie es so einstellen. Ja. Also Sie müssen dann dafür einstellen, dass eine Site-Collection auch immer nur eine Content-Datenbank haben darf. Ich gehe gleich nachher mal in die Zentraladministration, dann gehen wir mal an den Punkt, wo das passiert. Ja, Index- und Suchdatenbanken. Man rechnet mit 5-12% der Gesamtgröße des zu indizierenden Contents. Also, wenn Sie 100 Gig Office-Files indizieren wollen, die auf einem File-Server liegen, dann müssen Sie zwischen 5-12% dieser Größe rechnen als Datenbankgröße für den Index. Das Ganze noch 2,5-mal. Erstens, weil es ein bisschen größer sein kann beim Initialen, wenn er verwaiste Einträge rausschmeißt, und zweitens nochmal doppelt, weil er immer erst, wenn er das neu indiziert, den neuen Index aufbaut und dann erst den alten wegschmeißt. Deswegen muss ich Festplattenplatz so viel vorhalten. Query-Server, gleiche Größe wie Index-Server. Sie wissen, da liegt eine Kopie. Und auch da, die Datei wird übertragen und erst wenn sie sauber auf den Query-Servern da ist, wird die alte weggeschmissen. Deswegen braucht man da auch immer doppelt so viel Platz auf dem Laufwerk, was als Speicherort festgelegt wurde. Und die Search-Datenbank, die vierfache Größe des gesamten Indexes, wird empfohlen. Auch das kann mitunter sehr, sehr groß werden. Gut, ein paar empfohlene Limits, die kommen aus Microsoft White Paper. Man sagt, pro Web-Application soll man nicht mehr als 50.000 Site-Collections haben. Boah, also das sind jetzt sicherlich keine Team-Sites, das sind maximal so My-Sites. Ne? My-Sites ist ja so, dass für jeden User eine eigene Site-Collection erstellt wird. Und deswegen kann dann sowas schon mal passieren. Oder wenn Sie ein Provisioning machen und der Job nicht sauber läuft, dann kann es auch passieren, dass Sie mal locker 50.000 Site-Collections in Ihrer Web-Application haben. Ansonsten wird die Farm langsam. Ja? Man sagt, dass man nicht mehr als 250.000 Websites pro Site-Collection haben soll. Ja? Also die Hierarchie einer SharePoint-Site. 2.000 Subsites pro Website hat Auswirkungen auf die Site-View. 2000 Items pro View. Hier ist es zum Beispiel so, wenn Sie so Dokumentenmanagement machen und Sie schieben Tausende von Dokumenten in eine Dokumentenbibliothek und Sie wollen sich diese Dokumentenbibliothek dann anzeigen, dann kann dieser Anzeigevorgang sehr, sehr lange dauern. Und deswegen sagt man, wenn man sowas macht, dann bitte mit Views arbeiten und diese Views so einstellen, dass maximal 2000 Items angezeigt werden oder die Objekte auf verschiedene Dokumentenbibliotheken verteilen, ja, oder Folder oder was auch immer. 2000 Listen pro Website ist die empfohlene Maximalgröße. Also es sind keine Hard Limits hier alles. Ja? Das ist alles so, das ist nicht irgendwie ein Schwellwert. Wenn der erreicht wird, gibt es eine Fehlermeldung, sondern das ist einfach nur Empfehlungen. Weniger als 10.000 Dokumente pro Dokumenten-Library. Dokumente pro Folder, das hat wieder was mit View zu tun, ja, mit der Sicht. Dokumentengröße wird 50 Megabyte empfohlen. Wir sind mittlerweile schon so, dass wir in den Standardinstallationen das auf 100 Mbit stellen, weil doch die PowerPoints und was da alles hochgeladen wird, immer größer werden. Ja, es ist auch okay. Also 100 MB sind auch okay. Nur mal aufpassen, was man da hochlädt. Nicht? Indizierte Dokumente pro Shared Service Provider 50 Millionen. Wenn man mehr hat, sollte man mehr als einen Shared Service Provider haben. Mache ich auch schon allein deshalb, weil ich das dann ein bisschen skalieren kann. 50 Webparts pro Page und Anzahl der MOS-Profile pro Farm 5 Millionen. Ich denke, das sollte auch in den meisten Fällen ausreichen. Gut, jetzt ein bisschen was zur Skalierung und der Anzahl der Nutzer. Also, das hier ist die Anzahl der Benutzer, die SharePoint nutzen, und das ist die Anzahl der geschätzten Nutzer, die zur gleichen Zeit zugreifen. Wenn ich also davon ausgehe, dass ich für ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern ein SharePoint bereitstelle, dann wird hier angenommen, dass 10 zur gleichen Zeit auf SharePoint arbeiten. Das hat immer was mit dem Arbeitsprofil zu tun. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Also, eine Single-Server-Installation mit SQL Server Express kann bis 100 Benutzern locker abdecken. Es gibt natürlich kein Hochverfügbarkeitsszenario, es gibt auch kein Scale-Out, es gibt maximal ein Scale-Up. Sie können also den Server aufrüsten, indem Sie Speicher und CPUs reinstecken, aber Sie können nicht den zweiten Server daneben stellen, weil SQL Express leider nicht remote-fähig ist. Kleine Teams okay, WSS-Sites okay, WSS-Search. Und das Schöne ist, wenn Sie das hier machen, müssen Sie ja keine SQL-Lizenz kaufen, dann können Sie jederzeit diese Site-Collections backuppen und später auf Ihre Produktivfarm wieder einspielen. Ja, das ist möglich. Also müssen Sie keine Angst haben, dass Sie, wenn Sie jetzt SQL Express machen, dass Sie dann irgendwie sich alle Wege verbauen. Ich sagte ja, der 2007er ist schön skalierbar in Bezug auf die Vorgängerversion, die es da so gab. Single-Server mit SQL-Server, sagt man bis 500 Usern, so ein bisschen Begründung dafür ist schwer zu finden. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass der SQL Express nur mit einer gewissen Anzahl von RAM arbeitet. Ich glaube 2 Gig, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass der nur 2 Gig adressieren kann. Und das meint, wenn Sie den echten SQL-Server nehmen, dann können Sie natürlich 4 Gig in den Server stopfen oder 8 oder was auch immer. Und dann können Sie damit natürlich auch mehr Benutzer abdecken. Kleine Portale, Search und so weiter. Wenn Sie den SQL-Server separat betreiben, also ein SharePoint und ein SQL, dann geht es bis zu 10.000 Benutzern. Große Portale. Eine Medium-Farm mit 2 Frontend-Servern, einem Applikations-Server und 2 SQL-Servern im Cluster kann bis zu 2000 Benutzern und große Farmen entsprechend Open-End. Ich würde mich von diesen Zahlen nicht allzu beeindrucken lassen. Wenn Sie der Meinung sind, na, das kann auch nicht sein, dass ich hier für meine 1000 Leute einen separaten SQL-Server brauche, dann machen Sie es ruhig auf einer Box. Wie gesagt, Sie können das später auch noch upgraden. Manchmal ist es aber so, dass man eher hier in so einer Farm landet, nicht wegen der Anzahl der Benutzer, sondern wegen der Verfügbarkeit und der SLAs, die man abgeschlossen hat. Und dass der SharePoint längst nicht ausgelastet ist. Ja, Planungstools. Es gibt den System Center Capacity Planner 2007 inklusive dem SharePoint Capacity Planning Tool. Und das sieht so aus. Wenn Sie den System Center Capacity Planner 2007 installieren, dann ist der primär für Exchange. Und wenn Sie dann dieses Add-in da für SharePoint installieren, dann kommt auch noch MOS und SharePoint dazu. Ne? Und das ist, glaube ich, kostenlos. Das ist kostenlos. Das können Sie sich runterladen bei Microsoft und damit können Sie so ein bisschen Ihre SharePoint-Farm sizen, wie man so schön sagt. Ne? Sagt man also, wird das eine Internet- oder eine Intranet-Anwendung? Wie viele Benutzer wird die haben? Was werden die machen? Light, durchschnittlich, heavy und so weiter. Ja, wie ist das Benutzerprofil? Was haben Sie für CPUs zur Verfügung? Da könnte man alle möglichen Konfigurationen durchgehen. Ja, ich habe eine 2-Prozessor-Maschine, eine 4 und eine 8. Ich habe verschiedene Festplattengrößen Und dann sagt er, was er dann daraus macht. Brauchen wir Hochverfügbarkeit? Brauchen wir im Backend Hochverfügbarkeit? Sind wir bereit, ein Failover-Cluster zu installieren? Und wie viel Platz werden wir ungefähr brauchen? Ja, und dann, glaube ich, rechnet er schön durch. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Eine beeindruckende Netzwerkgrafik, die sagt, dass er zwei Frontend-Server basteln würde, dass er zwei SQL-Server machen würde, dass er die ganze an einen Switch anschließen würde, einen separaten Index-Server, hier ins Perimeter-Netzwerk, das Ganze zum SAN, SAN-Array und so weiter. Das ist nicht weiter spannend. Was aber interessant ist, dass er auch so ein bisschen Auslastung sagt, wie viele Benutzer können die verkraften, was sind die Response-Zeiten, was sind die Transactions-Zeiten, die er erwartet. Alles sehr, sehr theoretisch. Kann man durchaus machen für große Farmen, kann man mal durchrechnen, ob man ungefähr richtig liegt. Was viel wichtiger ist, dass man, wenn man das implementiert hat, dass man es dann selber nochmal nachweist. Und das machen wir nämlich auch in dem nächsten Schritt. Nämlich bei den Performance- und Lasttests geht es darum, Hochrechnungen für die maximale Benutzeranzahl und die Ermittlung von Engpässen zu bekommen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dafür gibt es verschiedene Benutzerprofile. Der Light-User, der nur browst, der normale Benutzer, der Dokumentenmanagement macht, der Power-User, Forms, Service, Access, Service, Search und der Extrem-User, das ist jetzt kein Human, ne? Das ist irgendwie ein Agent, der permanent die SharePoint-Quellen anzapft, um irgendwas zu machen. Ja? Aber auch sowas sollte man auf seinem Radar haben, wenn man das plant. Und ein schönes Tool dafür, Visual Studio Team System, da gibt es nämlich eine Edition für Tester und da ist ein schönes Testtool dabei, was ich mal zeigen möchte. So, zack. Okay, Visual Studio Team System. Ich erstelle mir ein neues Testprojekt. Das ist das Erste, was ich mal hier tue. Ich will also die Engpässe meiner Intranet-Anwendung checken, die ich vorhin aufgebaut habe hier, mühselig. Ne? Und was ich mache, ich habe hier so einen Makro-Recorder, der integriert sich hier in den Internet Explorer und der nimmt alles auf, was ich jetzt so tue. Ich gehe also auf meine Intranet-Site, ich klicke hier so ein bisschen rum und das nimmt der alles auf und macht der nachher auch nur um ein Vielfaches. Ja, also ich brauche mal hier alles durch, gucke mir mal hier so an, was es da so gibt, rufe mal ein paar Reports auf, gehe mal in Search, klicke hier mal durch, so. Und er nimmt das immer schön auf. Jetzt könnte ich noch ein bisschen Dokumentenmanagement machen. Mal hier so ein paar Dokumente. Was weiß ich. Runterladen. Okay. Gucken wir hier die Versionierung an. Gucken wir die Eigenschaften an. Also all das, was ein normaler Benutzer so machen könnte mit ihrem SharePoint oder machen wird, das nehme ich auf. Wenn ich fertig bin, dann wird das alles analysiert. Er guckt, ob er das selber hinkriegt. Manchmal sind Benutzereingaben, die er nicht richtig versteht, da muss man dann noch Hand anlegen. Aber in den meisten Fällen kann er das einfach ganz normal so nachvollziehen. Baut wie so ein Makro-Recorder sich diese einzelnen Arbeitsschritte selbst zusammen. Und unten, wenn sie dieses grüne Häkchen haben, dann wissen sie, okay, analysiert, das kann er jetzt selbst. Und jetzt mache ich einen Lasttest. Ich sage also, benutze dieses Makro, nenne ich es mal, was ich eben aufgenommen habe. Und mach hier mal bitte einen Performance-Test. Das ist ein Light-User, der hat da ein bisschen rumgeklickt und hat sich ein paar Dokumente runtergeladen. Ne? Das war nichts Besonderes. Mal keine Klammern. Okay, wir haben eine Load von... Wir starten mit, glaube ich, einem User und dann erhöhe ich aller paar Sekunden die Benutzeranzahl um 1. Also aller 2 Sekunden kommt ein Benutzer hinzu. So sehe ich immer schön, ab wann komme ich denn in meine Engpässe. Das war jetzt etwas zu schnell. So, waren wir stehen geblieben? Okay. Hier haben wir gesagt, alle 2 Sekunden ein Benutzer mehr, Maximum Anzahl 200 Benutzer. So, weiter geht's. Und das war die Stelle, wo ich sage, wie das Ganze gemixt werden muss. Das ist nur die Reihenfolge. Die Reihenfolge, wie er diese Tests macht. Okay. Weiter geht's. Jetzt füge ich mein Lasttest hinzu, also mein Makro, was ich vorhin aufgenommen habe. Jetzt sage ich noch, mit welchem Browser soll er das Ganze simulieren? IE7. Geht er übers WAN oder übers LAN? Er geht hier ganz normal übers LAN. Und jetzt kann ich noch ein paar Computer verwalten. Ich sage jetzt noch, schau dir mal bitte den SQL-Server an. Schau dir die Frontend-Server an und schau dir die Applikations-Server an und nimm die wichtigsten Counter dieser Server mit auf. In dem Fall Frontend-Server ist IRS. Zweiter Frontend-Server brauche ich nicht, weil ich jetzt genau weiß, dass ich nur auf einem gerade teste. Es macht jetzt auch keinen Sinn mit einer Connection, da beide Frontend-Server, weil der sowieso nur auf einem bleibt. Okay, wie lange soll das gehen? Es gibt erstmal so eine Warm-Up-Time. Die gibt man ihm, damit er sein Cache lädt, ne? Damit er diese Assemblies lädt da und damit es dann schnell verstatten geht. Ansonsten würde das Ergebnis ein bisschen verfälscht. Okay, das war's. Mein Test ist fertig konfiguriert. Und was ich jetzt mache, ich starte ihn. Glaube ich. Hin und her und hin und her. Und wieder zurück. Ich glaube, ich habe mal angeschaut, ob ich wirklich alles habe und nichts vergessen habe, ob ich alle Counter dabei habe, ob ich alles habe und dann kann es eigentlich losgehen. Run-Test. So, da unten wird das Ganze kompiliert. Im Übrigen gibt es hier auch noch so einen Agent. Ich kann das auch auf andere PCs verteilen und dieser Agent, die machen dann alle zur gleichen Zeit die Verbindung zum SharePoint. Ich habe hier eine Box und was wir hier mal schön sehen, ist, wie es losgeht. Und Sie können ja mal versuchen rauszukriegen, wo als erstes der Flaschenhals existiert. Sind es die Festplatten? Ist es der Speicher? Ist es die CPU? Und welcher Server wird als erstes ausgelastet sein? Frontend-Server, Datenbank, Application-Server? Wer weiß, was es ist. Wir sehen im Roten, das sind die Benutzeranzahl, die da immer hochschnellt sozusagen. Und Prozessor-Time ist jetzt hier der Rote. Wir sehen dort die CPU-Zeit, wie sie hochschnellt. Das ist der Frontend-Server, ne? Das ist der SQL-Server. Das ist der jetzt markiert ist. Die blaue Linie oben. Und noch sieht es ganz vernünftig aus. Und die Anzahl der Benutzer wird stetig erhöht. Das ist oben im oberen linken Quadranten die rote Linie, die linear nach oben geht, ne? Das ist die Anzahl der Benutzer. Wir sind jetzt bei 35 Benutzern. Und wir sehen schon unten das erste Ausrufezeichen und die erste Warnung. Und hier sehen wir, dass unser SQL-Server, unser Frontend-Server dürfte das sein, an gewisse Grenzwerte gestoßen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier einen User-Load erreicht, wo über 90% der CPU des Frontend-Servers ausgelastet ist. Und was wir jetzt festgestellt haben, dass das der erste Flaschenhals ist. Das heißt, die CPU der Frontend-Server ist das, was uns als erstes in Bedrängnis bringt, wenn wir eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Benutzer-Sessions haben. Das ist mal sehr interessant, weil es nicht der SQL-Server oder die Festplatten oder dergleichen sind, sondern das Erste, was uns wirklich Schmerzen bereitet, sind die CPUs. Was lernen wir daraus? Jede Menge CPUs in den Frontend-Server. Sage ich nachher noch was dazu. Jede Menge Cache und jede Menge CPU rein. Dafür lieber ein bisschen am Speicher, am RAM sparen in den Frontend-Server. Okay, das geht weiter. Und jetzt werden wir nicht mehr viel merken. Wir werden nur merken, dass er jetzt natürlich permanent bei 100% CPU-Auslastung dahin dümpelt, mein Frontend-Server nicht mehr weiterkommt. Ja. Das heißt, wir haben hier 70 gleichzeitige Benutzer, die exakt diese Aktion machen, die wir da vorher zusammengeklickt haben. Und mein Frontend-Server ist am Ende. Ja. Also der hat jetzt keine akzeptablen Response-Zeiten mehr. Und was ebenfalls passiert, ist, dass das Ergebnis, was zurückkommt, nicht mehr das ist, was ich erwarte. Das heißt, es passieren auch noch Fehler. Ja. Eine ganz gute Möglichkeit, um relativ einfach rauszubekommen, wo ist in meiner Farm der Engpass und was muss ich als erstes anpassen, um bessere Performance zu haben. Es macht übrigens Sinn, solch einen Performance-Test immer zu machen, wenn Sie eine SharePoint-Farm übergeben. Ja, sei denn, dass die Dienstleister sind oder interne IT oder so, wenn sie sowas aufnehmen, wenn sie sowas installieren in eine SharePoint-Farm, so einen Baseline-Test machen und so weiter und sagen, okay, wir haben zum Zeitpunkt der Übergabe die 200, 500, was auch immer, User simuliert. Wir sind an keine Grenzwerte gestoßen und gut ist. Wenn Sie dann später feststellen, dass die Farm nicht mehr so performant ist wie früher, dann kann man nämlich schauen, woran es lag. Ja? Woran es liegt, dass Sie jetzt plötzlich Performance-Probleme haben. Vielleicht sind es unsaubere Webparts, unsauberer Code, unsaubere Applikationen, was auch immer. Was ist das denn, was unseren Server so langsam macht? Schauen wir erstmal an. Server-Processing ca. 40%. Da ist ein bisschen SQL-Processing dabei, SQL-Roundtrips, Ajax-Processing, also das, was serverseitig läuft. Client-Processing ist auch wichtig, ca. 45%. Hier ist ein wichtiger Hinweis, es nützt nichts, eine ganz, ganz schnelle SharePoint-Farm zu haben, wenn Sie uralte Clients haben. Und uralte Clients, wo der Browser aufgeht und Sie ewig brauchen, bis dort was dargestellt wird. Es findet eine ganze Menge von Arbeit auch auf dem Client statt, besonders wenn man Ajax oder solche Technologien einsetzt. Also die Clients müssen auch auf einem halbwegs neuesten Stand sein. Und die Netzwerkbandbreite, das ist eine Webanwendung, die ist hier das geringste Problem. Killer 1 Grund für Latency sind Custom Web Parts, also selbstgeschriebene Web Parts, die, was weiß ich, nicht besonders optimiert sind, die sehr, sehr viele Roundtrips haben. So als Beispiel ist so eine selbstgeschriebene Navigation, die wirklich für jeden Navigationseintrag einen SQL-Roundtrip macht und wieder die gesamte Site enumeriert, um das dann darzustellen. Ja. Also hier vorsichtig, da gibt es sicherlich diverse Blog-Einträge, wie man sowas effektiv macht. Applikationsebene, Wiederverwendung von bestehenden versus Client-Side-Code. Aber da ich den Fabian hier habe, Fabian, magst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie man auf Applikationsebene die ganzen SharePoint-Sachen so ein bisschen schneller kriegt?
Ja, das ist sehr vorbereitet.
Ja, ich dachte, ich überfalle dich einfach mal.
Was hast du da geschrieben? Also was man erstmal machen kann im Bereich Web Content Management ist, wenn man anonyme Webseiten hat, bedeutet das, dass man auf Funktionen, die authentifizierte Benutzer benötigen, wie zum Beispiel JavaScripte für Ein- und Auschecken, bestimmte Core CSS und Core JavaScripte, dass man die erstmal rausbringt. Da gibt es auch einen Non-Space-Artikel. Was man hier machen kann, sind roundabout 300 bis 400k am Server lassen, also gar nicht zum Client schicken. Da gibt es Knowledge-Artikel, die das beschreiben. Also standardmäßig schickt der SharePoint-Server besonders viel Daten an den Client. Das ist für Internetanwendungen und Windows SharePoint-Services-Anwendungen auch wichtig und erforderlich. Allerdings für anonyme Webseiten, also für Blogs oder für Internetseiten oder ähnliches, ist das nicht erforderlich. Und daher braucht man die Skripte auch nicht an den Client schicken. Da gibt es Informationen, wie man sowas vermeiden kann. Ja, da ist das auch beschrieben in dem einen Knowledge-Base-Artikel, sehr, sehr wichtig für anonyme Webseiten.
Okay. Gibt es denn bei Standard-Team-Sites auch was, wo man sagen kann, da könnte man nochmal rein in den Code, kann man irgendwas optimieren oder ist das meistens so out of the box schon okay?
Direkt optimieren nicht. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, wenn man Ansichten baut, die wegen mir auf verknüpfte Daten zugreifen. Also dieser Richtwert von 2000 Seiten, also ich kenne Ansichten mit 500 Elementen, die dauern schon seine Zeit. Also da muss man wirklich schauen, macht das Sinn und es ist immer fallabhängig. Wenn man eine Standard-Dokumentenbibliothek hat oder eine Liste, die ganz einfache Datentypen verwendet, kann man vielleicht mehrere hundert Dokumente darstellen oder Informationen. Wenn es darüber hinausgeht, wenn Daten nachgeschlagen werden, verknüpft werden oder ähnliches, muss man das prüfen, was die Folge davon ist. Also das kann man auf jeden Fall machen, mit Ansicht gezielt. Was die Entwicklung betrifft, wenn man Webparts entwickelt, da gibt es einige Patterns und Best Practices, die man dabei beachten sollte. Das sind wirklich Grundlagen der Webpart-Entwicklung, aber das hat nichts mit SharePoint zu tun, sondern das hat was mit Entwicklung allgemein zu tun. Im SharePoint-Objektmodell gibt es dann noch Spezialitäten, wie man zum Beispiel mit Collections umgeht, aber das ist sehr, sehr speziell. Also wenn man da Webpart-Entwicklung macht, macht das durchaus Sinn, sich mal tiefer zu informieren, wie man da die Performance optimieren kann. Das beginnt beispielsweise, also für die Entwickler vielleicht mal ein bisschen in den Tech-Talk rein, wenn man wenn man List-Items ausliest, also oder die iterieren möchte, durchlaufen lassen möchte, empfiehlt sich es, die List-Items zum Beispiel erst in der Collection zu speichern und danach durchzulaufen. Das ist ein spezielles Objekt. Alternativ könnte man das auch direkt machen. Das bedeutet aber, dass man pro Item einen Datenbank-Request macht. Dann kann man sich vorstellen, wenn man 100 Elemente in einem Webpart ausliest, wie oft der Datenbank-Traffic da vonstatten geht. Und da gibt es solche kleinen Empfehlungen. Ja, das könnte ich jetzt so weiterspielen, aber die Message ist, die White Papers lesen, die Best Practices und Pattern sich anschauen und dann auch eine Webpart-Entwicklung anwenden. Also alles, was für ASP.NET-Anwendungen gilt, gilt gleichbedeutend für SharePoint-Anwendungen.
Okay, super. Danke. Was können wir als Admins noch machen? Caching. Es gibt drei Arten von Cache im SharePoint. Der erste ist der Output-Cache. Der funktioniert im RAM oder wird im RAM gehalten und den kann man auf Site-Ebene aktivieren und der ist ideal für Internet-Sites. Ja. Da gibt es so Profile, man kann sagen, okay, Internet-Sites, Intranet-Sites und so weiter. Einfach aktivieren auf Site-Ebene direkt in der Site-Administration einer Site. Und schon haben wir hier einen deutlichen Performance-Vorteil. Was auch schön ist, dieser Performance-Test, den wir vorher gemacht haben, mal mit und ohne Cache auszuprobieren und dann zu gucken, ob es sich lohnt oder nicht. Das ist die Stelle, wo es aktiviert wird. Hier sind die entsprechenden Profile und hier sage ich, ist es eine Read-Only-Site oder ist es eine Collaboration-Site oder was auch immer. Und einfach in die Website reingehen, Site-Settings, irgendwann Cache-Einstellungen, für den Ausgabe-Cache, also Output-Cache in englischen Templates und dann einfach aktivieren. Das zweite ist der Object-Cache. Der wird ebenfalls im RAM gehalten und das ist der Cache, der vom SQL-Server kommt und wo die, oder sagen wir mal so, die Objekte, die vom SQL-Server kommen, dass die nochmal im RAM vorgehalten werden. Und der ist standardmäßig eingestellt, hier auf 100 MB und der wird auch auf Site-Ebene aktiviert. Der letzte ist nicht ganz so einfach, der sogenannte Blob-Cache. Der findet auf den Festplatten des Frontend-Servers statt. Ist auch ein Disk-basierter Cache und den muss man in die Master-Page integrieren. Und hier ist der entsprechende Code. Aber ich denke, wenn Sie das machen, wenn Sie das in Ihre Master-Page integrieren, dann werden Sie sich sicherlich vorher die entsprechenden Einträge durchlesen, wie das Ganze funktioniert. Den Code habe ich von meinen Kollegen bekommen aus der SharePoint-Entwicklung. Okay. Das sind die drei Arten von Cache, die man auf jeden Fall verwenden sollte oder zumindest mal evaluieren sollte, ob sie was bringen. Was können wir noch machen? Auf Applikationsebene für die Performance. Application Pool Recycling. Standardmäßig ist es so, dass die Application Pools alle 24 Stunden resettet werden. Das heißt, Sie werden merken, heute kann ich ganz schnell mit meinem SharePoint arbeiten, ich komme am nächsten Tag und auf einmal ist er langsam, wenn ich der Erste bin, der die Site aufruft. Warum? Application Pool wird nachts recycelt und der muss erst wieder geladen werden. So, und dieses Laden des Application Pools, das können Sie auch vorwegnehmen. Sie können sagen, okay, mit SDS, ADM, Enum Sites, URL und so weiter, da wird die ganze Site mal aufgerufen im Hintergrund, das kann ich automatisieren und schon ist die im Cache drin. Das ist noch nicht ganz so optimal, geht noch besser, es gibt in dem Blog von Joe Olson, einfach mal Joe Olson eingeben, SharePoint, das ist einer der Gurus, da drin gibt es die Skripte zum Downloaden. Das sind Warm-Up-Skripte für SharePoint, auch danach googeln finden Sie. Und der macht das wirklich richtig schön, dass der den gesamten Cache füllt von allem, was dazugehört und nicht nur in Enum Sites macht. Was könnte noch was bringen? HTTP-Compression. Also die Möglichkeit, dass bestimmte Objekte über HTTP komprimiert werden, komprimiert zum Client, also gezippt quasi zum Client geschickt werden und da entpackt werden. Bringt ca. 15%, der Witz ist nur, es ist standardmäßig schon für die wichtigsten Dateitypen aktiviert. Ja. Es gibt noch ein paar Dateitypen wie ASPX, da ist es nicht aktiviert, da könnte man es noch machen, aber standardmäßig ist es für alle großen Dateien bereits der Fall. Vielleicht hier noch ein Hinweis, wenn Sie eine Firewall verwenden oder einen Reverse-Proxy mit Application-Filter, das heißt, der wirklich dir die Pakete auspackt und wieder zusammenbaut und so weiter, was ja Sinn macht bei SharePoint, dann sollte der auch HTTP-Compression unterstützen. Der ISA-Server 2004 kann das erst ab einem gewissen Feature oder Service-Pack. Der 2006er kann das out of the box. Das heißt, wenn Ihr SharePoint HTTP-Compression macht und Ihre Applikations-Firewall nicht, dann haben Sie dieses Feature verloren, spätestens an der Firewall. Ja. Was kann man an den Festplatten machen? Best Practices nicht nur von Microsoft, sondern auch wir empfehlen das. Betriebssystem und SQL-Files, RAID 1, ist eigentlich egal, mindestens 4 GB, besser 20. Die Content-Datenbanken, die können sehr, sehr groß werden, deswegen ist ein RAID 10 meistens ganz schön teuer. Wenn Sie ein RAID 10 machen können, machen Sie es. Wenn Sie es nicht machen können, machen Sie mindestens ein RAID 5 für die Content-Datenbanken. Mindestens 25% der Gesamtkapazität freilassen. Wenn es geht, nochmal die gesamte Größe freilassen. Das heißt, wenn Sie 100 Gig benutzen und 200 Gig Space für die Content-Datenbanken bereitstellen, weil wir haben auch irgendwann mal sowas wie ein Restore, was wir machen müssen. Ja? Und dazu brauchen wir Festplattenplatz. Transaction Logs werden immer RE10 empfohlen, sind ca. 10-15% der Content-Datenbank. TempDB. Hier ist es so, dass auch die auf RE10s gelegt werden sollten. Meistens fässt man die nicht an, aber wenn es wirklich um Performance geht, dann gibt es ein White Paper von Microsoft, wie man diese TempDBs erstellt. Und da heißt es, pro Core der CPU sollte man eine Datei erstellen. Ja, also wenn Sie eine Dual-Core-CPU drin haben, dann brauchen Sie zwei Temp-Dateien und so weiter. Search-Datenbanken ist okay, kann RAID 5 bleiben. Und Backup-Datenbanken eigentlich egal. Ja? Also wenn Sie irgendwie erstmal mit SQL Backup, die Backups fahren, dann ist es eigentlich egal, wo Sie das hinführen, wenn Sie es dann auch nochmal auf Band oder auf andere Medien sichern. Optimale Festplattenkonfiguration ist das A und O beim SQL-Server. Und selbst bei den SharePoint-Servern ist es so, dass wir das Betriebssystem natürlich auf den RAID 1 legen würden und die Index- und Query-Files auf den RAID 5. Wenn Sie es machen können, können Sie es auch auf den RAID 10 legen, aber eigentlich ist es nicht notwendig, weil beim Indizieren es nicht in der Regel nicht um Performance geht. Ja, ob das jetzt ein paar Minuten länger dauert oder nicht, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass die Suchabfragen schnell durchgeführt werden und die werden durch die Query-Server beantwortet. Okay, Prozessor. Frontend-Server brauchen viel CPU. Das haben wir gerade an der schönen Demo gesehen. Was haben wir festgestellt? Wir haben solche Performance-Tests, machen wir permanent und immer, wenn wir beim Kunden so eine Plattform übergeben, versuchen wir so einen Performance-Test zu machen und haben damit einige Ergebnisse rausbekommen. Quad-Core-CPU ist schneller als zwei Dual-Core-CPUs. Das war mal eine Erkenntnis. Wir haben sogar in einem Intel White Paper nachlesen können, warum das so ist. Hat was mit Speicheradressierung zu tun und schnelleren Zugriff auf den Speicher. Mehr Kerne sind wichtiger als Gigahertz. Ja? Also ob ich jetzt die 3 GHz Dual-Core-CPU nehme oder die 2 GHz Quad-Core, 2 GHz Quad-Core. Besser. Second-Level-Cache ist sinnvoll. Und hier mal mit den Performance-Tests ausgemessen, wie viele Requests pro Sekunde wir mit einem Quad-Core und mit einem Dual-Core hinbekommen. Und man sieht, es ist nicht ganz 50%, aber der Quad-Core bringt hier deutliche Performance-Vorteile. Application-Server, Anforderungen an die CPU sind zwar hoch, aber Auswirkungen sind moderat. Das heißt, wenn Ihr Application-Server jetzt nicht der schnellste ist, ist das auch nicht schlimm. Wie gesagt, Indizierung dauert länger, vielleicht irgendwelche komplexen Kalkulationen in Excel-Services, aber in der Regel ist das kein Problem. SQL-Server, Auswirkungen auf die CPU sind moderat. Also hier müssen Sie nicht zig CPUs reinstecken, zumindest nicht, wenn Ihr SQL-Server nur SharePoint-Datenbanken hostet. Also CPUs, viele, viele CPUs in die Frontend-Server. RAM. Frontend-Server eigentlich moderat. Man sagt so im Schnitt pro Application-Pool 140 Megabyte, aber die Praxis hat gezeigt mit Caching, das ist dann vielleicht ein Initialwert, aber das hat keine Relevanz. Wenn Sie viele Web-Applikationen haben, brauchen Sie viel RAM. Aber ich habe noch keinen Web-Frontend-Server gesehen, der reiner Frontend-Server ist, der mehr als 4 Gig benutzt hat. So, Application Server, hier ist der RAM wichtig, denn Indizierung braucht viel RAM und 64-Bit erhöht den Arbeitsspeicher, na, das ist auch klar. Und beim SQL Server, ja, der kann gar nicht genug RAM haben. Also umso mehr RAM Sie Ihrem SQL Server geben, umso mehr kann aus dem RAM bedient werden und umso weniger müssen IO-Operationen durchgeführt werden. Ja. Da Arbeitsspeicher nicht mehr ganz so wichtig ist, ist die Empfehlung, na, hier viel RAM in den SQL Server und dafür bei den CPUs sparen, die CPUs lieber in die Frontend-Server stecken. 64-Bit, was sind denn da eigentlich die Vorteile? Bessere Speicherausnutzung und Adressierung. Chipsets hat so eine Enhanced Bus Architektur, allerdings ist es heutzutage nicht mehr interessant, weil die 32-Bit-Betriebssysteme auf einer 64-Bit-Hardware auch diese Vorteile haben. Ja, das ist jetzt nur noch die Frage, was installiert man, und das hat nur noch was mit RAM zu tun. Und das hier sehe ich auch als Vorteil, 64-Bit akzeptiert out of the box nur signierte Treiber. Weil ein Großteil der Bluescreens bei Windows-Servern, bei allen möglichen, hat was damit zu tun, dass die Treiber, gerade Kernel-Mode-Treiber, schlecht oder falsch programmiert sind. Nur signierte Treiber werden hier akzeptiert. Ja, 32-Bit-Treiber können wir dann nicht mehr verwenden, ist klar. Kein .NET-Framework, habe ich vorhin schon erzählt. Und alle SharePoint Versionen sind in 64-Bit verfügbar. Das hier ist wichtig. Und zwar sollten Sie innerhalb einer Farm immer die gleiche Architektur für alle Ihre SharePoint-Server verwenden. In den Microsoft White Papern, die rauskamen zur RTM, stand hier immer noch innerhalb einer Rolle. Das hieß, alle Frontend-Server sollten entweder 64-Bit oder 32 sein, aber nicht gemischt. Die Applikationsserver, die konnten aber ruhig was anderes sein. Mittlerweile hat Microsoft da die Meinung geändert. Es sind einige Support-Cases aufgetreten. Das heißt, wenn Sie eine Farm installieren, machen Sie alle Server gleich, alle SharePoint-Server. SQL ist egal, davon merkt SharePoint nichts, ob der 32 oder 64-Bit ist. Aber Applikationsserver und Frontend-Server sollten immer die gleiche Architektur haben. Wenn Sie das Ganze in einer Testfarm abbilden, die virtuell ist, dann ist das egal. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, wenn Sie jetzt Ihre Testfarm virtuell mit 32-Bit haben und Ihre Live-Farm, Ihre Produktivfarm mit 64-Bit. Das ist kompatibel. Sie werden da keine Probleme haben. Maximal mit irgendwelchen Ordnern, die hardcoded sind, weil Program-Files jetzt plötzlich da woanders liegt. Nächster Punkt, Web-Frontend-Server und das Netzwerk. Man sollte wissen, dass der Netzwerkverkehr mal zweimal durch die Netzwerkkarten muss. Ne? Einmal kommt meine Anfrage zum Frontend-Server, der rendert das entsprechend und fragt dann meinen SQL-Server. Ja? Oder entrendert das, fragt den SQL-Server, dann kriegt er diesen ganzen Content, dann rendert er ihn wieder und dann gibt er ihn wieder zum Client. Ja? Das ist der Weg. Deswegen könnte mitunter die Trennung von Inbound- und Outbound-Traffic sinnvoll sein, das heißt zwei Netzwerkkarten. Ist wirklich bei High-Performance-SharePoint-Farmen der Fall. Im Normalfall reichen bei Frontend-Servern eine Netzwerkkarte. Es gibt andere Flaschenhälse, die als erstes zu schlagen, und das war, wie gesagt, ja die CPU. Unbedingt Gigabit zwischen Frontend-Servern und Datenbanken. Den Performance-Gewinn, der ist enorm, den haben wir auch bei Kunden schon festgestellt. Komischerweise konnten wir den im Labor gar nicht so deutlich nachvollziehen, wie er in der Praxis ist. Aber wenn Sie in der Praxis eine langsame SharePoint-Farm haben und die ist mit 100 Mbit angebunden an die Backend-Datenbank, machen Sie Gigabit und Sie werden merken, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gemessen haben wir allerdings nur knapp 9%. Dann noch ein Tipp vom Thema Support. Es gibt da einen Bug mit sogenannten Chimney-Offload. Wenn Sie feststellen, dass bei Ihren SharePoint-Sites im Prinzip alles funktioniert, aber bestimmte Objekte, gerade kleine Objekte, werden nicht ausgeliefert oder es dauert ewig, dann könnte das dieser Bug hier sein, des Chimney Offloads. Und der hat was damit zu tun, mit Service Pack 2 gibt es so ein High Performance, Service Pack 2 vom Windows Server 2003, gibt es ein High Performance Pack fürs Netzwerk. Dieses High Performance Pack, das gab es vorher auch als Download, das macht Folgendes, das ist die Checksummenberechnung für TCP weg von der CPU hin zu den Netzwerkkarten nimmt. Die modernen Netzwerkkarten können TCP offload. Das Problem ist, dass nicht alle Netzwerkkarten die aktuelle Firmware haben und das auch können. Und wir haben es mit fast allen Herstellern erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Also IBM, HP, alle. Ja. Entweder macht man ein Firmware-Update von seinen Netzwerkkarten, was man nicht allzu häufig macht, oder man schaltet einfach Chimney offload ab. NetSH, Z-Chimney offload disabled. Sie merken keinen Performance-Gewinn oder Verlust dadurch. Sie merken einfach nur, dass der Bug weg ist und Ihre Webseiten schnell ausgeliefert werden. Ja. Wir haben das festgestellt, dass bestimmte Objekte bis zu einer bestimmten Größe, die wurden einfach erst nach 30 Sekunden ausgeliefert. Alle anderen Objekte ab 50.000 oder so, die wurden schnell ausgeliefert. Ja. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht und sind dann nicht Microsoft drauf gekommen, dass das auch andere haben und irgendwann kam man dann auf die Geschichte. Und nein, könnte sein, dass sie das auch irgendwie mal feststellen. Application Server und Netzwerk, uninteressant. Das Einzige, was man hier wissen sollte, wenn Sie indizieren und Sie indizieren Content über Standleitungen, dann kann das natürlich Ihre Warnleitungen belasten, sage ich mal vorsichtig. Überhaupt ist das mit der Suche und den verteilten Umgebungen immer so eine schwere Frage. Stelle ich jetzt verschiedene Suchserver lokal hin, dass die immer schön lokal indizieren? Oder mache ich ein zentrales Suchportal, was sich nachts irgendwie diesen ganzen Content über die Warnleitungen saugt? Ja? Also das Schlagwort heißt Query over LAN oder Indexing over LAN. Das ist die spannende Frage. In den meisten Fällen macht man Query over LAN. Das heißt, ich habe an jedem Standort einen Suchserver. Ich habe ein Suchportal, wo ich die dann alle zusammenfüge. Und so, dass wenn ein Benutzer einen Suchbegriff eingibt, der dann immer standortbezogen sucht und sich dann diese Dateien übers Netzwerk zieht. Okay, SQL-Server wichtig, Gigabit, wenn es geht. Aber das ist ja wohl, sind ja wohl die geringsten Kosten. Was kostet Verschlüsselung? Spannende Frage. 6% kostet SSL in unserem Beispiel ohne SSL-Beschleuniger. Das heißt, das war hier ein HP DL380G5 mit einer Netzwerkkarte und wir haben einmal das gleiche Portal mit und ohne Verschlüsselung aufgerufen und wir haben ca. 6% Performanceverlust. Ist okay. Man kann dieses SSL-Termination kann man in Firewalls machen. Man kann aber auch die Netzwerkkarten, die das sind, die kann man freischalten mit so einem Key und dann hat man da auch SSL-Offloading auf den Karten. Dann müsste es theoretisch schneller gehen, haben wir aber nicht getestet. SQL-SSL-Verschlüsselung hat interessanterweise nur 3% verschlungen. Also wir haben zwischen den Frontend-Server und dem SQL-Server SQL-SSL aktiviert. Und IPsec hat ein bisschen mehr Overhead, nämlich fast 11%. Und IPsec benutzt man sehr gern, wenn es um DMZ-Installationen geht. Also wenn ich sage, ich habe meine Frontend-Server in einem Perimeternetz, habe meine SQL-Server intern und meine Domain-Controller und so weiter und so fort. Und da benutzt man sehr gern IPsec, weil das dann nur noch ein Port ist, der durch die Firewall geht. Ne? Und dann sollte man wissen, man verliert so ca. 11% durch IPsec. Aber auch dafür gibt es IPsec-Offloading-Karten, wenn einem das zu viel ist. Wie sieht es aus mit der Authentifizierung und den Authentifizierungsverfahren und der Performance damit? Gute AD-Infrastruktur ist wichtig. Man sagt, aller 4 Frontend-Server braucht man ein DC. Ja, das ist so die Hausnummer. Laut Microsoft White Paper heißt es, dass Anonymous Access der schnellste ist, klar. Danach kommt Kerberos, NTLM, Basic und Forms-basierte Authentifizierung. Wir haben das Ganze nachgemessen und es war nicht ganz so. Am schnellsten war Anonymous, klar, weil es ist keine Authentifizierung. Danach kam schon Basic mit ca. ja, 1,3% weniger. Dann kam NTLM, dann kam erst Kerberos. Ja, das ist Negotiate NTLM und dann kam erst Kerberos. Warum sagt Microsoft, dass Kerberos ein sehr, sehr schnelles Authentifizierungsverfahren ist? Ja, weil solche Sachen wie Credential Caching und so weiter dabei sind. Aber seit IRS 6, glaube ich, kann auch der IRS Basic und NTLM, Kerberos ist zweitschnellst, kann auch Basic cachen. Und da Basic den deutlich geringeren Footprint hat, ist Basic hier unserer Meinung nach schneller und die Ergebnisse haben es auch bewiesen. Also Basic-Authentifizierung ist am schnellsten. Nun ist das eine bisschen Milchmädchenrechnung, weil Basic macht man ja nicht nativ, sondern Basic macht man über SSL. Und dann muss man natürlich wieder den Overhead durch SSL abziehen und so weiter und so fort. Also dann haben wir hier nochmal 6% obendrauf. Also das ist die Authentifizierungsperformance. Wenn Sie das Ganze im Intranet betreiben, dann machen Sie sowieso entweder NTLM oder Kerberos. Jetzt ist die Frage, wann macht man was? Unsere Empfehlung ist immer Kerberos zu machen, weil Sie damit am flexibelsten sind. Credential Delegation auf Reporting Services ist nur ein Beispiel. Zugriff auf irgendwelche ERP-Systeme im Backend, die im SharePoint gerendert werden, ist ein anderes Beispiel. Ja. Mit NTLM gibt es einfach kein Credential Delegation. Ja. Das ist das Problem. Ja, Performance-Optimierung, mal eine kleine Zusammenfassung. Application Firewall, CPU geht so, Frontend-Servern am allerwichtigsten, Application-Server geht so, Datenbank auch okay. RAM ist im Application-Server und in der Datenbank am allerwichtigsten, Festplatte natürlich in den Datenbank-Servern, Netzwerk, Frontend-Server und Datenbank-Server, Firewall natürlich auch, die muss auch schnelles Netzwerkinterface haben. Das heißt, wo sollte man als erstes investieren? Gutes Farmdesign, das ist ganz klar. Gigabit-Netzwerk, weil es am wenigsten kostet. CPUs in den Frontend-Servern, RAM im SQL-Server und die Festplattenkonfiguration im SQL-Server, sprich RAID 10 anstelle von RAID 5 oder irgendwas anderem, was man da gemacht hat. Das sind unsere Empfehlungen und besonders das hier ist das, was wir am meisten sehen, wenn wir irgendwo hinkommen und jemand sagt, SharePoint-Farm ist langsam mit den CPUs in den Frontend-Servern. Kommt man am schnellsten vorwärts. Okay, ich bin dann mal relativ genau und 16.45 Uhr. Ich wollte noch auf ein paar Informationen hinweisen. Schön grün auf blau, kaum zu erkennen. SharePoint Community und Wiki und auch Fabians Blog wurde heute mehrmals angesprochen. Gibt es diverse Informationen. Es gibt noch einen Microsoft SharePoint Team Blog. Es gibt ein White Paper von HP für ProLine Server und Performance Summary. Das ist sehr schön. Da wird mal analysiert, wie man einer hochperformante SharePoint-Farm mit HP ProLine-Servern baut, wie man die konfigurieren sollte. Okay, diverse Whitepaper und so weiter, alles noch als Empfehlung. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie so lange noch so einem schwierigen Thema gelauscht haben. Dann bedanke ich mich auch im Namen von Michael für den ersten Tag und wünsche Ihnen ja viel Spaß heute Abend oder einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die arrangierten SharePoint-Anwender. Shownotes auf www.sharepointpodcast.de. Feedback an sharepointpodcast@gmail.com. Meine Produktion von Michael Grett.